Wenn wir den Impuls haben, unsere Wohnung aufzuräumen, kann ja schon mal vorkommen. Oder unseren Keller. Wie machen wir das? Eine Möglichkeit ist, in die vollsten Räume reinzugehen und alles zu packen und im Container und hinterher merken, oh, das war meine CD-Sammlung. Die etwas intelligentere Variante ist, dass wir uns die Sachen vorher anschauen. Und das ist ein Schritt, den wir oft in der Phase des Loslassens, der Reinigung auf spirituellen Wegen oder manchmal auch in psychologisch-therapeutisch inspirierten Wegen vergessen. Ich erinnere mich gut, dass immer wieder in Kursen, an denen ich teilgenommen habe, Lehrer oder Therapeutinnen oder was, bei bestimmten Themen so diesen Impuls an mich hatten, ja, lass los. Mich hat das unglaublich ärgerlich gemacht. Und dann kommt, ja, du bist in deinem Ego, das macht dann natürlich noch ärgerlich. Und heute weiß ich, dass ich recht hatte. Also, dass da etwas war, natürlich war da auch mein Thema drin, meine Verdrehung drin, aber da war etwas, das hat wirklich richtig gespürt. In diesem ärgerlich werden ist eine Wahrheit, nämlich, dass ich nicht einfach was loslassen kann, auf diesen Impuls hin, lass es los. Und zwar auch, dass das, was losgelassen werden will in uns verbietet, es einfach wegzuwerfen. Sonst würde es nicht existieren. Alles, was existiert, hat seinen Grund. Letztlich im Seinsraum, letztlich im Göttlichen. Also irgendwo ist es eine Missachtung von etwas, was kreiert ist aus dem Sein, so wie du und ich. Und das kann ich nicht einfach wegwerfen. Auch wenn das schwierige Emotionen, alte Themen, Traumata oder was auch immer ist. Das heißt, zu diesem Prozess des Loslassens gehört, dass ich das verstehe. Im Englischen kann man dieses schöne Wortspiel machen von letting be und letting go. Also es erstmal sein lassen, dass es da sein darf, letting be, um es dann loszulassen, letting go, gehen zu lassen. Und das ist die Figur, die wir brauchen. Das heißt, wenn wir an Themen kommen, an Themen, Emotionen, auch Erfahrungen, auch traumatischer Art in uns, die wir gerne los hätten, von denen wir gerne frei wären, dann braucht es dies, dass wir das verstehen. Es braucht, dass wir das erforschen. Was, wenn wir das näher anschauen, was ist diese Figur des uns das Loslassen erschwert? Und da begegnen wir einer Instanz in uns, der eignet es, dass wir die Dinge festhalten. Das ist so etwas wie, ihr könnt euch das vorstellen, wie du schaust einen Film und dann gefällt dir ein Bild und du hältst den Film an. Und dann finden wir oft die Starttaste nicht mehr. Das heißt, das Leben läuft natürlich weiter, ja, aber ich sitze da mit diesem Bild. Und ich halte dieses Bild fest, oder etwas in mir hält das Bild fest, hält diese Erfahrung fest, hält diese Identifikation fest. Ich bin dieses und jenes Wesen. Ich bin jemand, der sich nicht traut, in großen Gruppen zu sprechen. Und ich halte das fest, das ist nur eine Momentaufnahme. Es gab vielleicht mal eine schwierige Situation, in großen Gruppen zu sprechen, oder jemand hat da doof gekontert, ja? Und dann entsteht diese Figur. Aber ich halte das Bild fest, anstatt den Film weiterlaufen zu lassen. Diese Instanz, die das festhält, die nennen wir in verschiedenen Traditionen das Ego. Und für dieses arme, geschundene Ego gilt das Gleiche wie für alles, was wir lassen und gehen lassen wollen, nämlich, dass wir es erst verstehen. Wir können nicht einfach auf diesen Ego-Aspekt in uns draufdreschen. Manchmal kommt mir das vor wie ein spirituell induzierter Totschlagaktion. Ja, drauf aufs Ego. Und vielleicht kennt ihr das, manchmal ist es eine Killerphrase, finde ich, gerade von Lehrenden. Ja, wenn du nicht das machst, was die wollen, dann sagst du, ja, das ist Ego. Ein heißen Satz, heiße Erkenntnis, finde ich, nur das Ego stört sich am Ego. Also, wenn ich frei bin von dieser, ich sag gleich, was ich damit meine mit Ego, aber wenn ich frei bin von dieser Festhalte, dann stört mich dein Ego nicht so. Ja, wenn ich mich daran aufreibe, du hast ein Ego und du machst deshalb nicht das, was ich sage, dann ist es mein Ego, das mit deinem korrespondiert. Das heißt, die Themen verzogen sich gegenseitig, spiegeln sich, Spiegelthema. Ne? Und der Ego auch mit der Einbeziehung westlicher Psychotherapie könnten wir so beschreiben, finde ganz toll, hat das der Silvester Walch beschrieben, unser Lehrer im holotropen Atmen, Transpersonalpsychologie, in seinem Buch Vom Ego zum Selbst. Das Ego ist zum Teil ein Übersetzungsfehler. Also da, wo oft in der englischsprachigen Literatur das Ego steht, Ego, ist zum Beispiel von der westlichen deutschsprachigen Psychologie das Ich gemeint. Das müsste ich mit The Me oder I übersetzen, aber nicht mit Ego. Das kann man nachweisen, das ist auch ein Übersetzungsfehler in der Kommunikation zwischen Psychologie und spirituellen Wegen. Aber hinter diesem Übersetzungsfehler liegt was sehr Wahres, nämlich die Fähigkeit, dass wir in unserer menschlichen Persönlichkeit eine Qualität aufbauen können, wo wir uns mit uns selber identisch fühlen. Das ist das gesunde Ich oder die gesunde Ich-Erfahrung. Das ist kein Ding. Das sind alles Zustände oder Erfahrungsqualitäten, Daseinsqualitäten. Ja? Das gesunde Ich ist die Fähigkeit, dass wir integrieren können, dass wir uns integer mit uns selber fühlen, dass wir ein Zentrum unseres Bewusstseins bilden, von dem aus wir unser Leben und Erleben strukturieren und auch tun und Kreatives umsetzen und wahrnehmen und unseren Reifungsweg. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wenn sich das in uns nicht bildet oder wenn das beschädigt ist, dann brauchen wir wirklich einen Heilungsprozess. Das, was wir Ego nennen, ist, dass wir uns von dem ausgehend auf diesen Aspekt des Festhaltens reduzieren. Der Ego-Zustand ist gleichsam das Anhalten des Ich-Films und das Stoppen bei dem Bild, ich bin ich. Und das ist nur ein Werkzeug, das ist nur eine Tür, durch die ihr reingeht. So wie wenn ihr durch diese Tür hier reingeht, bleibt in der Tür stehen und sagt, der Gruppenraum ist aber klein, der besteht ja nur aus einer Tür. Und ich sage, ja, dann geh doch weiter, geh doch mal durch. Nein, ich bleib jetzt hier. Mein Film stoppt. Ja, das Ich-Gefühl ist eine Tür zu unserer Persönlichkeit und nicht die Identität. Ich bin ich ist ein Schwachsinnssatz. Ich bin nicht ich. Ich bin viel mehr, das kann ich gar nicht sagen und denken. Und das Ich ist nur die Tür, die mir das ermöglicht, zu entdecken, was ich eigentlich bin. Und diese Festzung, diese Irritation, diese Verblendung, das ist Ego. Dieser Filmstopp. Das Ego ist die Qualität in uns oder die Haltung, die entsteht, der Zustand, dass wir uns festzurren in dieses Ich-Gefühl und alles festhalten. Alles, was auftaucht. Daran könnt ihr das Ego erkennen. Das Ego ist ein Zustand. Als ich das mal gelernt habe, auch von einem Lehrer, den ich sehr schätze, das fand ich ganz klasse. Nicht nach dem Ego zu suchen und wo ist das und gibt es das noch und ist es schon tot oder lebt es noch und all dieser Krampf. Das ist ein Zustand. Das heißt, das kann in einem Moment völlig weg sein. Du bist völlig offen, bist weit, bist präsent in deiner Persönlichkeit. Ja? Du weißt genau, wer du bist, du weißt es tiefer. Du spürst dich verbunden mit der Erde, dem Leben. Vielleicht in einer tieferen Erfahrung des größeren Lebens, des Seins, des Göttlichen. Oder in einer großen Liebe für andere Menschen, für andere Wesen. So, das ist da. Und dann geschieht irgendwas und plötzlich entsteht dieser Ego-Zustand. Und du bist ganz kratzig und struppig und am Ende mögen wir uns ja selber oft nicht. Und dann ist es wieder weg. Das ist kein Ding. Und das haben wir auch nicht einmal erledigt. Der große spirituelle Lehrer, Zen-Meister Willi Gesjäger hat einmal gesagt, das Ego eines Zen-Meisters ist stark wie ein Löwe. Fand ich sehr, sehr ehrlich. Ja, nicht der Zen-Meister lebt ohne Ego. Nee. Ja, macht Sinn, wenn eine Persönlichkeit tief und powerful ist und Zugang zu den Urkräften des Seins hat, natürlich ist dann die Ego-Bildung auch entsprechend. Das heißt, freu dich dran, wenn du ein starkes, widerspenstiges Ego hast. Das zeigt dir, dass da drin sich eine Kraft manifestiert, die mehr ist als Ego. Und wenn du diese Formation ein bisschen verstanden und erlöst hast, hast du Zugang zu dieser Kraft. Das Ego hält alles fest. Das Ego klebt sich an, als wie eine Klette. Oder wie diese, Sascha hat mir erzählt von dem Bericht, es gibt so Wanderzecken oder Springzecken, die laufen dir nach. Und sowas, ja, das Ego hält das fest, was du, und das ist jetzt interessant, was hält das Ego fest? Das Ego hält fest, was du liebst. Und dann kommen wir dem Ego ein bisschen mehr auf die Spur und würdigen es auch. Das ist letztlich eine Formation unserer Persönlichkeit, wovon wir sagen, wir sind aus dem Göttlichen und wir sind eigentlich zutiefst erwachte oder heilige oder liebenswerte Wesen. Das Ego klebt sich an alles, was wir lieben. Wenn du die Materie, die Festigkeit und die Sicherheit von Haus und Hof liebst, dann wirst du Materialist. Ja, also dann hält sich unser Ego fest an allem, was Materie ist. Wir kreieren ein materialistisches Weltbild. Real ist nur, was ich sehen und anfassen und kaufen kann. Alles andere ist nicht real. Das ist ein bisschen, was unsere Gesellschaft zurzeit auch hat. Ja, das ist materialistisches Weltbild. Das Ego auf einer sehr, sagen wir mal, primitiven Stufe klebt sich daran fest, an eine auch primitive Vorstellung von Materie, die ja so eigentlich auch nicht existiert. Aber das ist unsere Vorstellung. Oder wir lieben Nähe und Beziehung. Ja, und dann zurrt sich unser Ego, zurren wir uns fest in Beziehung. Wir entdecken, ich verstricke mich immer wieder. Da gibt es etwas, das will das so gern, das will das gut leben, das will das gut machen. Und trotzdem wird es immer wieder schwierig. Und da springt das Ego rein, hält es fest. Stopp den Film. Du, meine Geliebte, darfst dich nicht weiterentwickeln, denn so wie du bist, liebe ich dich und nicht anders. Bitte entwickel dich nicht. Ja, das ist eine Ego-Falle auf der Beziehungsebene zum Beispiel. Wir können das auf alles ausdehnen. Ihr könnt es auf die Kunst ausdehnen. Ja, es gibt wunderbare Künstlerinnen, Künstler, die strahlen was aus. Und wenn du ihnen begegnest, merkst du, buh, das ist so schwierig, mit denen zusammen zu sein oder in Kontakt zu sein. Immer an dem Punkt, wo sie sich nicht wertgeschätzt und in der Mitte vielleicht fühlen der Aufmerksamkeit, dann werden sie sehr garstig. Und es geht ein bisschen spiritueller natürlich. Leute, die sich, wo das Ego auf das Therapeutische springt oder das Spirituelle, bestimmte Erfahrungen feststellt und so weiter. Also ihr könnt es weiterspinnen und wir alle haben da unseren inneren Park, wo wir das Ego beobachten können, auf welche Bäume es alle klettert und festhält. Und die Grundfigur gilt es aber zu sehen, das Ego klammert sich an das, was wir lieben. Oder wir lieben kann auch sein im Sinne von, das muss ich beschützen, das Ego wird zur Abwehr, dass es nicht bedroht wird. Und das Ego in sich, diese Figur, die aus unserer Persönlichkeit auftaucht, ist dieses Festzurren, dieses Festhalten, weil es uns unserer Wirklichkeit zu stellen, nämlich dass wir strömende, offene und unkontrollierbare Wesen sind, das ist uns zu wuchtig. Also wenn wir das umdrehen, was würde geschehen, wenn das Ego entspannt, weil dieser Zustand entspannt, dann erfahren wir uns als offen und als strömend, als eine Reise, als ein lebendiges Fließen, als ein immer wieder bereit zu neuer Erfahrung und damit immer wieder offen für das Unbekannte und damit von jedem Augenblick in Frage zu stellen, also ganz im guten Sinne. Wir können uns nicht festzurren in dem, das habe ich einmal erreicht, jetzt weiß ich, wer ich bin. Von dem großen Zen-Meister Bodhidharma im alten China wird berichtet, wie der Kaiser ihn fragt, wer bist du, dass er sagt, Majestät, das weiß ich nicht. Und der Kaiser kriegt da die Krise, versteht die Antwort nicht und vertreibt ihn. Ja, in diesem, dieses, ich weiß ich nicht, ist das nicht Doofheit, natürlich weiß er, wer er ist. Das ist diese Weite, das passt nicht in ein Wissen. Das bedeutet, das Heilmittel für unseren Ego-Zustand oder für unsere Neigung ins Ego zu gehen, ist nicht eine einzelne Erfahrung. Aus meiner Sicht nicht mal die Liebe. Weil das Ego kann sich die Liebe schnappen. Und wir spüren, dass jemand, vielleicht kennt ihr solche Menschen, die machen alles mit Liebe. Aber das fühlt sich furchtbar an. Er fühlt sich wie mit rotem Sirup überschüttet. Süß und passt irgendwie nicht. Ja. Es ist natürlich nicht Liebe dann mehr. Das ist eine Ego-Version. Das Heilmittel des Ego aus meiner Sicht, oder ja, nicht nur aus meiner, ist die Hingabe in die Erfahrung. Das Floaten, das dich strömen lassen mit der Erfahrung dessen, was jeweils jetzt ist. Und da sind wir auch in diesem Lebe das Jetzt, in diesem Augenblick, was viele spirituelle Wege ja auch sagen. Damit ist nicht gemeint, dieses kleine, rausgeschnittene Jetzt zwischen eben und gleich, wo ich gerade achtsam Möhren schäle. Ja, kann man machen, aber das ist zu klein. Auf Dauer passen wir da nicht rein. Der Geist büxt aus. Ja, der fantasiert dann über die Herkunft der Karotten und wer die angebaut hat und die Karottenpolitik in Südamerika und so weiter. Ja, also das passt da nicht rein. Wir sehnen uns nach der Ganzheit. Wir können uns nicht einsperren in ein Jetzt. Aber wir können der Tiefe der Erfahrung, die da ist, immer nur in diesem Jetzt begegnen. Also wir können uns hingeben an das, was das Leben uns jeweils zeigt in diesem Je-Jetzt. Das ist das erlebte Jetzt, nicht so ein Konstrukt. Und dann ist das Jetzt ein Reisemittel, wie ein Flugzeug, mit dem du durch den Raum deiner Erfahrung fliegst, oder ein Schiff, mit dem du, oder ein Floß, mit dem du über den Fluss deiner Erfahrung strömst. Und dieses Jetzt ist dann letztlich jeder Augenblick und ist riesig. Die Tage noch was zu sagen, was die Tiefe des Jetzt ist, der Zeit. Aber hier mal diesen Heilungsweg für unsere Neigung, einen Ego-Zustand zu bilden, ist uns anzuvertrauen dem Fluss der Erfahrung, dem, was immer wieder je jetzt auftaucht und dich weiter strömen lassen. Und damit bewusst zu sein, in Berührung bewusst zu sein. Und das zeigt auch nochmal was zu unserem Thema Kontrolle, das mit diesem Thema verbunden ist. In der Meditation, wie auch in solchen Prozessen, Atemarbeit, ich kenne es vielleicht, ich kenne es auch sowohl von mir selber, wie auch in der Begleitung von Menschen und Gruppen. Dieses Thema Kontrolle ist oft so der Wunsch, ich wünsche mir, dass ich die Kontrolle loslassen kann. Und auch hierfür gilt es wie mit der Aufräumaktion im Keller. Ich gucke mir das Ding erstmal an. Was ist denn Kontrolle eigentlich? Und Kontrolle ist etwas durchaus Geschicktes. Das ist nicht in sich schlecht. In bestimmten Situationen ist es gut, wenn ich Kontrolle ausübe, und ist es eine Liebestat, wenn ich Kontrolle habe. Wenn ich über eine belebte Kreuzung fahren muss, wo die Ampeln ausgefallen sind, ist es hilfreich und lebensschützend, wenn ich Kontrolle über mein Fahrzeug habe. Muss ich Kontrolle ausüben. Ja, wenn ich etwas Technisches in die Welt bringen will, wenn ich einen Vortrag halten will, wenn ich gut mit Menschen arbeiten will, brauche ich eine Art von Kontrolle. Nicht im Sinn, dass ich andere kontrolliere, aber dass ich spüre und mitbekomme, wo die Reise hingeht, und dass ich korrigieren kann und verändern und handeln. Wenn ich das verstanden habe, dass Kontrolle eigentlich dem Leben dient, dem Leben dienen soll, einem bewussten Leben, das ich führe, anstatt einem einfach unbewussten dahin flauten, das keine Bewusstheit hat, dass die Dinge anderen überlässt oder die Verantwortung an andere abgibt. Wenn ich das verstanden habe, dass das der Kern von Kontrolle ist, dann kann die Kontrolle in Situationen, wo sie eher hinderlich ist oder wo sie nicht das geeignete Werkzeug ist, in der Meditation, in der Körperarbeit, in Freundschaften, in der Natur, bei Atemprozessen wie hier, dann kann die Kontrolle, wir schmeißen die nicht aus dem Boot, sondern die Kontrolle fühlt sich gesehen und gewertschätzt, und die kann dann entspannen in die tiefere Liebe zum Leben. Die Kontrolle ist ein Ausdruck unserer Liebe zum Leben. Und wenn wir in den Kontakt kommen mit unserer Liebe zum Leben, dann kann die Kontrolle entspannen in ihren eigenen Ursprung. Und dann, wenn wir sie brauchen, ist sie wieder da. Und wenn wir merken, dass wir die Kontrolle ach so schlecht loslassen können, dann ist es einfach die Wahrnehmung, das ist die Erfahrung, die jetzt da ist, und der Raum zu geben und sich nicht dafür zu kritisieren. Das ist eine hohe Kunst, aber das geht. Und das führt nochmal vielleicht ein letzter Aspekt, also Bildung des Ego, wo das sich alles festhängt, Kontrolle. Und damit hängen nochmal ganz kurz skizziert die Arten des Wissens zusammen. Wir können unterschiedliche Arten des Wissens unterscheiden, die korrespondieren mit Kontrolle, und Ego-Bildung hat viel mit unserem Verstand auch zu tun. Es gibt einfach Dinge, die wir nicht wissen. Das heißt, da ist eine Unwissenheit. Ich weiß nicht, wie man ein Jet fliegt, wie man über den Atlantik fliegt, weiß ich nicht. Ich habe keine Pilotenausbildung. Das ist eine Unwissenheit. Ich könnte es aber lernen. Dann ist es angelerntes Wissen. Also das erste ist Unwissenheit. Und die Antwort Trauer. Das zweite wäre angelerntes Wissen. Und das ist hier auch. Also bestimmte Übungen, die kennst du noch nicht. Und die können wir dir zeigen und dann kannst du die. Das ist angelerntes Wissen. Das ist von außen, wir brauchen jemanden, wir brauchen, in das Feld gehört Schule, Schulung, Ausbildungen, Lehrer und Lehrerinnen. Wir brauchen jemanden, der uns das zeigt. So wird Menschheitswissen weitergegeben von Generationen, über tausende von Jahren. Das ist was Wunderbares. Menschen geben ihr Wissen weiter, müssen die Kinder nicht immer alle Erfahrungen neu machen. Das Rad neu erfinden. Ja? Angelerntes Wissen. Jetzt gibt es aber noch was anderes. Es gibt etwas, das der spirituelle Lehrer Almaz angelernte Unwissenheit nennt. Und das ist sehr dominant gerade in unserer Kultur. Das heißt, wir haben aufgrund kultureller Prägung, gesellschaftlicher Prägung, Schule, Kirche etc., wir haben die Vorstellung, dass wir wissen, wie etwas ist. Aber so ist es nicht. Unsere Vorstellung, zu wissen, wie es ist, ist die Unwissenheit, ist die Verblendung. Du meinst, das wäre grün, aber es ist blau. Deine Wahrnehmung ist falsch trainiert. Du meinst, die Wirklichkeit sei fest und als Ganzes kontrollierbar. Das ist sie definitiv nicht. Aber das stimmt nicht. Wir meinen, wir könnten unsere Welt technologisch und von unserem Denken her handeln und uns aus der Krise herausbringen. Oder wenn wir wollen, auch tiefer hinein. Aber es stimmt nicht. Die Wirklichkeit liegt nicht in unserer Hand, ist uns nicht in die Kontrolle gegeben. Wir können uns nicht selbst manipulieren, auch wenn wir das gerne hätten. Das ist die Verblendung. Das ist angelernte Unwissenheit. Die festgezurrte, auch kollektive Vorstellung, wie wir meinen, dass die Wirklichkeit ist, aber so ist sie nicht. Dass wir begrenzt sind zwischen Geburt und Tod und dass wir begrenzt sind auf den physischen Körper, materialistisches Weltbild, ja? Aber so sind wir nicht, wir sind viel mehr. Wir sind auch so, aber wir sind viel mehr. Und dazu gibt es ein paar Schritte, natürlich auch, dass wir dieses Wissen oder diese Weisheit von anderen hören, so wie hier jetzt, oder ihr kennt das, wisst das ja schon, ich erinnere euch nur daran, dass ihr das wisst, oder dass wir das lesen, aber es gibt auch noch zwei andere Aspekte. Der eine Aspekt ist das, was eigentlich das lernbare Wissen übersteigt. Das ist die Einsicht, die Evidenz, die nur daherkommt, dass du etwas erfahrenst. Das muss dir keiner erklären und zeigen. Du brauchst vielleicht bestimmte Bedingungen, dass du dahin kommst. Aber das ist eine innere Evidenz, ein inneres Wissen. Und du spürst, dass du das eigentlich immer schon wusstest. Da war nur was dazwischen. Da war dazwischen, dass wir uns selbst noch nicht genug vertraut haben. Wenn wir uns selber radikal vertrauen würden, würden wir alles wissen. Das ist Evidenz, innere Erfahrung. Und das kannst du nicht lernen. Du kannst nicht einem Kind 20 Bücher hinlegen und sagen, lies das mal nach, jetzt weißt du es. A, steht das in den Büchern nicht drin, B, weiß es das Kind danach immer noch nicht. Das braucht Lebensreife. Manchmal wissen das Kinder. Manchmal mehr als wir. Aber es braucht die Erfahrung von innen her. Es braucht keine Lehrer. Das ist innere Evidenz. Das ist das eine, was uns befreit aus der angelernten Unwissenheit. Und das zweite ist dieser Raum des Nichtwissens. Also im Unterschied zum Unwissen, das Nichtwissen. Das Nichtwissen heißt nicht Nichtswissen. Es bezieht sich nicht auf den Inhalt. Das Nichtwissen ist die tiefe Einsicht, dass unser Wissen letztlich die Wirklichkeit nicht umfassen kann. Diese Offenheit des reinen Gewahrseins, des Bewusstseins, diese Offenheit zu spüren, zu lauschen, zu fühlen. Da ist ein Nichtwissen drin. Du kannst die Wärme eines Morgens mit Sonne, die dich berührt, nicht wissen. Das sind Elemente, die du wissen kannst. Die Sonne scheint, du sitzt da und da und die Sonne berührt deinen Körper und du hast eine Shorts an, deshalb spürst du die Sonne auf den Beinen oder was auch immer. Das ist Wissen, aber die eigentliche Erfahrung kannst du nicht wissen. Das ist ein Nichtwissen, ein Fühlen, und je mehr wir das Wissen loslassen, umso intensiver wird die Erfahrung. Das ist ein tieferes Schauen. Dieses Nichtwissen ist die eigentliche Intelligenz. Und das Nichtwissen ist der eigentliche Raum, in dem wir, und das schließt sich der Kreis, in dem wir die Offenheit haben, uns unserer jeweiligen Erfahrung hinzugeben. Das Nichtwissen ist der Raum, in dem das Ego keine Wurzel schlagen kann. Das wirkliche Nichtwissen. Das Nichtwissen ist die Offenheit unseres menschlichen Geistes für alles, was sich uns zeigt. Dieses tiefe Vertrauen in das, was das Leben dir zeigt. Und das Nichtwissen ist so gesehen die totale Entspannung. Weil du weißt, in dieser Weite kannst du mit dem sein, was auftaucht. Das Nichtwissen ist die radikale Überwindung der Angst, weil es nichts mehr gibt, woran sich unser Ego, Ich, Psyche-Gefühl festzurrt und mit Angst verstrickt. Und selbst die Angst darf auftauchen. Keine Angst vor der Angst. Die gehört auch dazu. Das Nichtwissen ist im Grunde eine Übersetzung von Liebe. Liebe zur Wirklichkeit. Ja, das sind so ein paar Skizzen zum Prozess des Loslassens. Also zu verstehen, was es ist in uns, das hält, dass es das ist, was wir lieben, was wir festhalten, und dass es dieses Festhalten nicht braucht. Wir können ruhig den Film laufen lassen, frei werden lassen, brauchen ihn nicht zu kontrollieren und brauchen ihn nicht abzugleichen mit unserem gelernten Wissen, sondern diesem Raum von Nichtwissen, in dem Raum geben, was die Erfahrung uns zeigt. Und dann lösen sich die Dinge von selber. Und der innere Wunsch, Bestimmtes loszulassen, kann sich schneller erfüllen, als wir denken.